Also ich finde, das Thema Gebet, das passt ja heute ganz besonders. Denn ich wurde ja schon gesagt, ich denke mal, meine Güte, wir brauchen wirklich integre und weise Politiker. Und es ist biblisch, auch für unser Land zu beten, für den Frieden zu beten. Und ich würde es auch so interpretieren, auch für unsere Politiker zu beten und für die Wahlen. Also macht das und es passt. Nun ganz grundsätzlich, ich denke mal, wir machen ja sehr unterschiedliche Erfahrungen mit dem Thema Beten, oder? Also ich jedenfalls. Wenn ich zum Beispiel erlebe, dass ich ein Riesenproblem hatte und ich habe intensiv gebetet, Herr, mach was. Und dann hat er was gemacht. Dann bin ich total happy und es stärkt mein Vertrauen. Und dann will ich auch voller Zuversicht auch für die nächsten Sachen beten und so weiter. Und es gibt genau die andere Erfahrung. Ich nehme mal an, bei den meisten von euch auch, wir beten und beten für was und es ist uns wirklich ein Anliegen. Zum Beispiel ist jemand von unseren Lieben krank und wir beten, dass er gesund wird und wird nicht gesund. Oder manchmal ist es auch geschehen, dass man den Eindruck hatte, Gott will vielleicht ein Wunder tun und trotzdem ist ein Mensch gestorben, trotz unseres Betens. Wir machen unterschiedliche Erfahrungen. Und ich behaupte mal, dass es relativ viele Christen gibt, du kannst dich ja mal fragen, wie es dir geht, die so ganz tief drin im Bauch das Gefühl haben, naja, beim Beten weiß man ja nicht so recht. Man weiß ja nicht so recht, ob das jetzt was hilft. Aber im besten Fall, im optimalen Fall, ist das dann so, als wenn Kinder ihren Vater etwas bitten, das kennen die meisten von euch, und der Vater entscheidet dann, was sie bekommen und was nicht. Und zu viel Eis schadet zum Beispiel, ja, oder es muss nicht jedes Mal an der Kasse vom Supermarkt jetzt so ein Überraschungsei sein oder sowas. So nach diesem Motto, im besten Fall kommen wir mit all unseren Nöten auch ungefiltert und unseren Anliegen zu unserem Vater im Himmel und vertrauen ihm, dass er es schon richtig macht. Das ist super. Das ist eine Art zu beten. Es gibt aber noch andere Arten. Es gibt eine ganze Menge Arten zu beten. Und das haben die Jünger Jesu ja auch gemerkt, als sie mit Jesus zusammen waren. Die waren, glaube ich, völlig erstaunt, dass jedes Mal, wenn Jesus mit seinem Vater im Himmel geredet hat und dann was gebetet hat, bam, dann ist das passiert. Und da kamen die dann schon ins Grübeln. Wie macht er das? Wie kommt das? Zu dem Thema lese ich einen Text aus dem Jakobusbrief. Und ganz bewusst habe ich die alte Luther-Übersetzung dieses Mal gewählt. Da steht, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden. 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Also jedes Mal, wenn ich diese Verse lese, dann denke ich, Mensch, das wär's doch, ja, so ein Beter zu sein wie Elia. Wir könnten dann einfach beten, dass es aufhört zu regnen. Wir hätten zum Beispiel die Menschen vor den schrecklichen Überschwemmungen bewahren können. Hätten wir einfach einmal gebetet, zack, kein Regen, oder? Oder wir hätten Afghanistan vor den Taliban schützen können. Ja, ist doch so, Elia betete, pack, es passiert. Zack, Gott schützt ganz Afghanistan vor den Taliban, oder? Wenn wir doch nur beten könnten wie der Elia. Wenn das Beten sich lohnen tät, was meinst du wohl, was ich dann beten tät? So ähnlich hat die Gruppe BAP das in den 80er Jahren schon gesungen und die haben das bis heute in ihrem Standardprogramm, dieses Lied. Ich verzichte darauf, das jetzt auf Kölsch zu versuchen, also ihr würdet nur lachen. Wenn das Beten sich lohnen tät, was meinst du wohl, was ich dann beten tät? Und in diesem Song, da schildern sie dann, was das alles bedeuten würde. Zum Beispiel, dann würden wir beten, dass es ab morgen keine Waffen mehr gäbe. Und es wird passieren. Puh, was wäre das? Aber leider resigniert dann die Gruppe am Beten und sagt, lohnt sich ja sowieso nicht. Passiert ja sowieso nicht. Schade. Ne? Geht doch offensichtlich doch nicht so wie beim Elia. Zack, Regen, zack, 3,5 Jahre. Und dann hört der Regen auf oder regnet wieder. Na, jetzt habe ich mich ihr wisst schon, wie ich es meine. Und dann wird da gesagt, der ist ein schwacher Mensch wie wir. Und in seiner Biografie, die uns ja auch im ersten Königebuch so ein bisschen geschildert wird, wird das auch deutlich. Er war ein schwacher Mensch. Und trotzdem hat er so gebetet. Und die Frage ist natürlich, was ist das Geheimnis? Und ich muss sagen, ich selber finde diese Verse nach wie vor sehr herausfordernd. Und ich selbst würde von mir in keiner Weise behaupten, dass ich diesem Geheimnis so letztlich bisher auf die Spur gekommen bin. Das muss ich einfach so zugeben. Aber ich lade euch ein, mit mir zusammen nach diesem Geheimnis zu forschen. Denn das ist nicht die einzige Bibelstelle, wo es so eine krasse Ermutigung oder an vielen Stellen auch Verheißung zum Gebet gibt. Und lass uns doch zusammen darin forschen und gucken, wie geht das, Herr? Auch ich möchte so ein Beter sein, wenn du es denn schon verheißt oder beziehungsweise heute uns so ermutigst. Also gucken wir die gelesenen Verse ein bisschen näher an. Erster Satz hier, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Frage, was ist ein Gerechter? Wir verwenden dieses Wort im normalen Leben ja fast gar nicht mehr. Und dennoch bleibe ich bei diesem alten Begriff, weil ich kenne keinen besseren in unserer deutschen Sprache, auch keinen moderneren dafür. Das biblische Wort dafür bedeutet jemand, der vor Gott in Ordnung ist. Ja, jemand, der so ist, wie Gott es will. Also, bist du gerecht? So wie Gott es will? Ich weiß nicht, viele denken sicherlich spontan, so wie Gott es will, bin ich ganz bestimmt nicht und ich habe ja auch Fehler und so weiter. Und ich versage ja auch immer wieder an den und den Stellen. Es wird uns aber nun quer durch das ganze Neue Testament eine erlösende und befreiende Botschaft über solches Gerechtsein gepredigt. Da steht nämlich immer wieder, ihr könnt das gar nicht gerecht sein, in diesem Sinne vor Gott okay sein, aber Jesus nimmt euch sozusagen alles weg, was dem entgegensteht und macht euch vor Gott zu solchen Gerechten. Das heißt, wenn Gott euch anschaut, dann sieht er einen Gerechten, eine Gerechte, eine, die vollkommen in Ordnung ist, vollkommen in Ordnung. Was bedeutet das? Vor Gott, wo nichts fehlt. Das ist krass, oder? Weil wir sind doch Menschen. Aber Gott sieht uns an, weil Jesus sagt, hey, ich mache dich zu einem Gerechten. Und ich frage dich jetzt, ist das wahr? Glaubst du das? Bist du ein Gerechter, auch im Wissen um deine 1000 Fehler vielleicht? Bist du ein Gerechter? Ja oder nein? Solche Gerechtigkeit haben wir im Glauben, sagt Paulus einmal im Römerbrief. Und wir werden praktisch aufgefordert, das anzunehmen und zu glauben. Christus ist für uns gestorben aus diesem Grund, damit wir jetzt Gerechte sind, damit Gott uns anschaut und sagt, hey, du bist ja genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Und all das, was nicht so ist, das liegt auf Jesus. Dafür ist er gestorben. Elia war ein Gerechter. Auch wenn er Jesus noch nicht kannte, wird das hier so gesagt. Ich glaube, es geht hier beim Beten um das Bewusstsein meiner eigenen Stellung zu Gott. Beten ist ja in erster Linie erstmal Beziehung. Das Anliegen kommt erst in zweiter Hinsicht. Ja, beten heißt ja nicht, ich bin immer bei meinem Anliegen innerlich und projiziere das sozusagen. Das wäre überhaupt kein Gebet, sondern beten heißt, hier ist er, der herrliche Gott. Und hier bin ich, sein Sohn, seine Tochter, in aller Gebrochenheit trotzdem gerecht gemacht. Martin Luther hat einmal gesagt, wir sind Sünder und Gerechte zugleich. Das ist schwer zu fassen. Aber Gott sieht uns so. Und deswegen ist es wichtig, beim Beten zu wissen, ich darf vor Gott sein und er sieht mich an und denkt, alles okay. Aber jetzt kommt unser Gewissen ins Spiel. Manchmal sagt unser Gewissen, hör mal, da ist aber die und die Sache, die ist nicht okay und du weißt es ganz genau. Manche Leute haben vielleicht ein zu starkes Gewissen, ja, und es sind Gewissensbisse, die gar nicht berechtigt sind. Aber manchmal trifft es zu, dass da wirklich was ist, was vor Gott nicht in Ordnung ist. Was machen wir dann? Dann gilt uns die Einladung, werf es sozusagen auf Jesus. Wir haben zurzeit ein super Angebot hier. Ihr habt es vorhin bei den Ankündigungen vielleicht bemerkt. In der Gemeinde jeden Sonntagabend ist das Angebot der Beichte. Das ist was Tolles. Ich habe das selber auch schon für mich mehrfach gemerkt. Das ist eine Erleichterung, wenn man etwas, was im Gewissen drückt und wo man merkt, es ist nicht okay vor Gott, auf Jesus wirft. Und dann geht mit dem Bewusstsein, hey, alles gut. Alles gut vor Gott. Ich bin ein Gerechter. Okay, das Gebet des Gerechten vermag viel, sagt Jakobus hier. Nun steht in unserem Text noch ein zweites Merkmal des Betens von Elia. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. An dieser Stelle lohnt es sich, in den griechischen Text mal zu gucken. Da steht wörtlich, viel vermag die Bitte eines Gerechten, die voll Energie gemacht wurde. Da steht im Griechischen das Wort energeo. Ja? Passivisch ist das hier im Griechischen gebraucht. Das heißt offensichtlich, nicht jede Bitte ist voll Energie. Ich weiß, das ist ein bisschen komische Vorstellung. Oder es gibt Bitten, die voller Energie sind. Was heißt das? Zwei Antworten. Erstens, ich muss mich fragen, ob ich selber hinter meinem Gebet wirklich mit meiner Existenz stehe oder nicht. Ihr Lieben, ich glaube, solche langen Gebetslisten, da kann man gar nicht mit seiner ganzen Existenz dahinter stehen. Das geht gar nicht. Aber es gibt Gebete, wo man spürt, die sind mir so wichtig. Und ich stehe dahinter und ich denke da jeden Tag 10-mal dran oder öfter. Und ich glaube, Gebete, die ernstlich sind, wie Luther das hier übersetzt, die trägt man mit sich rum. Da reicht es vielleicht sogar, wenn man einmal betet, wie Elia, aber dann dieses Gebet mit sich den ganzen Tag rumträgt oder vielleicht ein paar Wochen lang. Immer wieder und sagt, ich habe es gebetet. Ich hab's und du weißt, ich stehe dahinter. In Erweckungszeiten, wo viele, viele Tausende zum Glauben gekommen sind, gab es Leute, die gesagt haben, Herr, schenk Erweckung, ich sterbe sonst. So ein Anliegen war ihnen das. Und ich glaube, dass wenn wir ehrlich sind, also ich gebrauche jetzt mal das Wir, ich hoffe, ich trete keinem zu nahe, dass viele Gebete sehr oberflächlich sind. Dass sie einem zwar so ein bisschen schon so ein Anliegen ist, so fände man gut, wenn das und das passiert. Also Herr, bitte dafür und dafür und dafür und dafür. Das ist das nicht. Ernstlich, da stehe ich wirklich hinter. Von daher, wer lernen will, so zu beten wie der Elia, der fange mal an, ganz wenig zu beten, nur ein paar wenige Anliegen, aber die mit sich rumzutragen und dahinter zu stehen. Zweite Antwort. Die eigentliche Kraft und Energie bekommt unser Gebet durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht uns sozusagen deutlich, was wir in einer Situation beten sollen. Das schreibt Paulus ja auch mal. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Der Heilige Geist zeigt uns das manchmal. Und ich möchte noch einen draufsetzen. Das sind dann die Gebete, die Jesus auch beten würde. Das wären dann also Gebete, die darf man im Namen Jesu beten. Im Namen Jesu zu beten heißt nämlich, ich bete genau das, was Jesus jetzt beten will. Dieser Nachsatz nach dem Gebet im Namen Jesu, der bringt gar nichts, wenn er einfach nur so eine Formel ist. Sondern es muss schon ein Gebet sein, was Jesus jetzt beten würde. Die Frage ist, wie kann ich wissen, was Jesus, der, vor dem ich doch stehe, der mich doch zum Gerechten macht. Wie kann ich wissen, was der nun will? Es gibt in der Bibel eine Menge Verheißungen. Und man kann so eine Verheißung der Bibel für sich festhalten und sagen, hier, das hast du gesagt, das ist dein Wille und ich bete jetzt gemäß deinem Willen. Manche Dinge in der Bibel sind auch sehr, sehr klar. Zum Beispiel will er, dass seine Gemeinde gebaut wird. Wenn ich das bete, ist das ein Gebet, das würde Jesus auch beten. Oder zum Beispiel, dass seine Gemeinde eins ist. Das hat er gebetet im Johannes 17, in der Bibel. Das kann ich beten im Wissen. Allerdings weiß ich dann natürlich nicht, welche Hindernisse Gott noch überwinden muss, dass das passiert. Das ist die andere Seite. Aber für ganz viele Dinge, die wir beten, die wir so voller Energie beten, sage ich jetzt mal, brauchen wir ein Reden, eine innere Klarheit durch den Heiligen Geist und die kann man nicht machen. Kann man nicht machen. Aber Gott schenkt sie hin und wieder. Und ich weiß nicht, vielleicht, ich glaube, Einzelne sind hier, die haben so eine Erfahrung schon mal gemacht und hier und da habe ich sie auch schon mal gemacht, dass ich auf einmal wusste, du darfst jetzt zu diesem Kranken sagen, steh auf im Namen Jesu und sei gesund. Das ist mir, glaube ich, dreimal im Leben passiert, noch nicht öfter. Dann denke ich oft, Herr, das wäre doch schön, wenn das jetzt öfter passiert. Aber nein, leider, ich kann es doch nicht machen. Es gibt Leute, denen passiert sowas öfter. Aber sowas darf man nur sagen, nur, wenn ich es innerlich weiß, wenn ich eine innere geistliche Klarheit habe, das betet jetzt mein Jesus, der Herrliche, der Gott ist. Und er betet es durch mich, den Gerechten, der okay ist vor ihm. Und dann darf ich es machen. Und wenn ich das nicht weiß, dann muss ich vorsichtiger beten. Okay, also wer beten will wie Elia, muss lernen, hören zu beten und durchaus zu erwarten, dass Gott hin und wieder mal so eine Klarheit schenkt. Also, fass zusammen drei Dinge, die wir nach diesen Versen von Elia lernen können. Abgesehen davon, dass er ein schwacher Mensch ist, wie wir auch. Erstens, bete im tiefen Bewusstsein, durch Jesus ist zwischen mir und dem herrlichen Gott, dem Allmächtigen, alles in Ordnung. Und ich darf so vor ihm stehen und er schaut mich an. Und es ist zwischen uns alles okay. Zweitens, bete nur Dinge, wenn du jetzt nicht dein Herz ausschüttest, das ist eine andere Art von Gebet, habe ich ja gesagt. Aber wenn du so gezielt beten willst, dann bete doch nur Dinge, hinter denen du wirklich stehst, und frag dich, ob du wirklich dahinter stehst. Oder ob du es ganz gut fändest und schön und ja, natürlich, Herr, es ist mir ein Anliegen. Hey, stehst du mit deiner Existenz dahinter? Drittens, bete aus dem Hören auf Gott und seinen Heiligen Geist und erwarte durchaus, dass er dir hin und wieder so eine Klarheit schenkt, die du aber nicht machen kannst. Ja, also Gott ist auch dann kein Automat. Aber ich meine, wir haben schlechte Erfahrungen vielleicht schon genug gemacht, und das Wort aus dem Jakobusbrief hier soll eine Riesenermutigung sein für die, die sagen, ja, auch ich bin ein schwacher Mensch und ich bin kein großer Glaubensheld, wirklich nicht, und ich habe auch Probleme und was weiß ich nicht alles. Und hier steht in der Schrift, im Wort Gottes, so eine Riesenermutigung. Hey, guck mal Elia an, und du bist ein schwacher Mensch, und deswegen bete voller Vertrauen und lass uns von ihm lernen, von Elia lernen. Ich möchte zum Abschluss von meinem Impuls dieses Beten des Elia um Regen vorlesen, so wie uns das erste Buch der Könige in Kapitel 18 das überliefert hat. Ich lese. Ihr müsst euch vorstellen, es hat 3,5 Jahre nicht geregnet. Alles trocken, überall nur Staub, eine glühende Hitze. Nach einer langen Zeit dieser Trockenheit kam das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr. Geh hin und zeig dich Ahab, denn ich will es regnen lassen auf Erden. Ja? Wir würden sagen, Reden des Heiligen Geistes, wahrscheinlich tief im Herzen. Hat Gott ihm die Klarheit gegeben. Hey, ich will regnen lassen. Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Elia folgte also diesem Impuls. Wohlgemerkt, in glühender Hitze. Und gegen Ende dieses Kapitels geht es dann weiter. Und Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Glühende Hitze. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie. Das war eine Gebetshaltung. Ja? Also müsst ihr euch vorstellen, hinknien und Kopf auf den Boden. Was? Gebetshaltung. Okay, der betet also. Und Elia sprach zu seinem Diener, geh hinauf und schaue zum Meer. Er ging hinauf und schaute und sprach, es ist nichts da. Elia sprach, geh wieder hin. Und der Diener ging wieder hin. 7-mal. Und beim 7. Mal sprach er, siehe, es steigt eine kleine Wolke auch auf aus dem Meer. Glühende Hitze. Wie eines Mannes Hand. Elia sprach, geh hin und sage Ahab, spann an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Puh. Ist der Hammer, oder? Ich habe gedacht, warum funktioniert das nicht beim 1. Mal? Da muss der 7-mal dahin gehen. Beim 5. Mal würde ich es doch aufgeben, oder? Der weiß, Gott hat geredet, ja, der weiß, ich habe diesen Impuls, der hält den fest und guckt, wann erhörst du es, wann sehe ich ein Zeichen. Und als es ein winziges bisschen sich zeigt, dann weiß er schon, Gott hat mich jetzt erhört. Da heißt es, und ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr hinab nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab her, bis er nach Jezreel kam. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals. Und der Himmel gab den Regen und die Erde gab ihre Frucht. Amen.